Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Annika Taschke.
Und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist die 30. Folge von Rosa Lux History, dem Geschichtspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
In dieser Folge geht es um die englischen Kolonien in Nordamerika und deren Unabhängigkeitskampf, der Ende des 18. Jahrhunderts zur Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika führte. Es war damals kaum abzusehen, dass aus der amerikanischen Revolution einmal die mächtigste Nation der Welt hervorgehen würde. Heute wiederum wird oft übersehen, welche enorme Bedeutung Kolonialzeit und Unabhängigkeitskrieg für die Gegenwart der US-Gesellschaft besitzen.
Bei der amerikanischen Revolution handelt es sich um ein für die damalige Zeit durchaus fortschrittliches, aber auch zutiefst widersprüchliches Ereignis. Sie teilt Gemeinsamkeiten mit den späteren Unabhängigkeitskämpfen in Mittel- und Südamerika. Denn sie alle wandten sich gegen den europäischen Kolonialismus, waren also in diesem Sinne Freiheitsbewegungen. Zugleich waren sie allerdings dominiert von den kolonialen Eliten, die sich gegen die Beteiligung der Volksmassen richteten. Gegen die Armen und vor allem gegen die indigene Bevölkerung und die gewaltsam aus Afrika herbeigeschafften Sklavinnen und Sklaven.
Dieser Widersprüchlichkeit der amerikanischen Revolution wollen wir heute auf den Grund gehen. Dazu begrüßen wir auch diesmal wieder drei tolle Gäste, nämlich Professor Michael Hochgeschwender, der am Amerika-Institut der Universität München lehrt, die Privatdozentin und Geschäftsführerin des Lasky Center für transatlantische Studien, Dr. Charlotte Lerck, und Dr. Thomas Greven, Privatdozent am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien der Freien Universität Berlin.
Wie man die Geburt der USA interpretiert, hängt entscheidend davon ab, welche Perspektive man einnimmt. Stellt man die Erfolgsgeschichte des American Dream in den Mittelpunkt, wie es in der Populärkultur meist der Fall ist? Oder hält man es mit dem afroamerikanischen Freiheitskämpfer Malcolm X? Der sagte bekanntlich:
I don't see any American dream, I see an American nightmare.
Zu Deutsch: Ich sehe keinen amerikanischen Traum, ich sehe einen amerikanischen Albtraum.
In der amerikanischen Geschichtsschreibung werden meist die fortschrittlichen Aspekte der neuen Nation in den Vordergrund gerückt. Und in der Tat waren die Vereinigten Staaten ja das weltweit erste Land, das eine antikoloniale Revolution zum Erfolg führte. Mehr noch, die Revolutionäre beriefen sich auf die Ideale der Aufklärung und gründeten den ersten modernen Staat mit einer republikanischen und vom Anspruch her demokratischen Verfassung. Der Schutz vor staatlicher Willkür wurde ebenso verankert wie die Trennung von Kirche und Staat. Das gab es zu dieser Zeit nirgendwo sonst auf dem Planeten.
Ja, Annika, die materielle Basis hierfür ist, dass es, anders als in Europa, kein festes Sozialgefüge gibt, da das Land keine feudale Vergangenheit und deshalb auch keine Feudalklassen besitzt. Die Bedeutung dieses Umstands kann kaum überschätzt werden. Denn während in Europa und ganz besonders in Deutschland der alteingesessene Adel bis ins 20. Jahrhundert hinein der Ständegesellschaft seinen Stempel aufdrückt, kommen die Vereinigten Staaten ohne diese traditionellen Oberklassen aus. Mit der Auswanderung nach Nordamerika verbindet sich also auch der Wechsel in eine weniger von tradierten Hierarchien geprägte Gesellschaft.
Die englischen Kolonien und später die USA sind daher sozial durchlässiger. Es gibt im Vergleich zu Europa viele Landeigentümer und eine breite Mittelschicht. Viele der Einwanderer, die ins Land strömen, suchen neben dem sozialen Aufstieg ihre persönliche und religiöse Freiheit.
Mit der vom Denken John Lockes inspirierten Unabhängigkeitserklärung von 1776 wird eine liberale Tradition begründet. Hier ein Auszug aus der Präambel.
Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: Dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören, dass zur Sicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingerichtet werden, die ihre rechtmäßige Macht aus der Zustimmung der Regierten herleiten. Dass, wenn irgendeine Regierungsform sich für diese Zwecke als schädlich erweist, es das Recht des Volkes ist, sie zu ändern oder abzuschaffen und eine neue Regierung einzusetzen und sie auf solchen Grundsätzen aufzubauen und ihre Gewalten in der Form zu organisieren, wie es zur Gewährleistung ihrer Sicherheit und ihres Glücks geboten zu sein scheint. Solchermaßen ist das geduldige Ausharren dieser Kolonien gewesen. Und solchermaßen ist jetzt die Notwendigkeit, welche sie treibt, ihre früheren Regierungssysteme zu ändern.
Ein Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Das sind schöne Worte und hehre Ideale. Nur gelten sie eben, und hier liegt der fundamentale Widerspruch, keineswegs für alle Menschen, sondern nur für die Minderheit der landbesitzenden weißen Männer.
Genau, Albert. Frauen, Sklavinnen und UreinwohnerInnen sind ausgenommen und faktisch rechtlos. Für sie gibt es keine Freiheit und kein Recht auf Streben nach Glück. Eben deshalb ist der Traum der einen der Albtraum der anderen. Wir wollen heute zeigen, dass dieser Widerspruch bereits in der Natur der Kolonien angelegt ist. Denn es handelt sich um expansionistische Siedlerkolonien, deren Geschichte wir jetzt genauer betrachten wollen.
Dafür müssen wir etwas ausholen. Für gewöhnlich beginnen die geschichtlichen Erzählungen über Amerika mit dem Jahr 1492, als die von Christopher Columbus geführte spanische Expedition auf der Suche nach einem Seeweg nach Indien den amerikanischen Kontinent entdeckte. Das ist natürlich eine ausgesprochen eurozentrische Perspektive, denn der Kontinent war ja bekanntlich keineswegs menschenleer. Im Gegenteil, hier lebten Millionen Indigene, die Kolumbus, der glaubte, in Indien gelandet zu sein, Indianer nannte.
Ja, und diese hatten vor allem in Süd- und Mittelamerika Hochkulturen hervorgebracht, die aber den Ansturm der spanischen Eroberer, der Conquistadores, nicht überleben. Viele UreinwohnerInnen werden beim Versuch, sie zu unterwerfen und zu versklaven, getötet. Noch weit mehr von ihnen sterben durch Krankheiten, die die EuropäerInnen einschleppen.
Während die spanische Krone sich auf die Ausbeutung von Gold- und Silberminen in Mittel- und Südamerika konzentriert, beginnt das Vereinigte Königreich mit der Besiedlung Nordamerikas. Nachdem ein erster Versuch scheitert, wird 1607 die Jamestown Colony in Virginia gegründet. Da es in der Natur der Siedlerkolonien liegt, der eingeborenen Bevölkerung das Land wegzunehmen, kommt es bald zu Konflikten mit den Native Americans, den Ureinwohnern. Die Siedlung steht nach einem Hungerwinter kurz vor dem Zusammenbruch. Es ist dann ausgerechnet der Tabakanbau, der ihr Überleben sichert. Denn dieses Kolonialgut findet reißenden Absatz in Europa und spült Steuereinnahmen in die notorisch klamme englische Staatskasse.
Es folgt 1620 die Gründung der Plymouth Colony, deren erste SiedlerInnen auf der Mayflower nach Nordamerika kommen. Sie spielt in der amerikanischen Folklore eine herausragende Rolle. Das liegt vor allem an ihrem christlichen Charakter, denn die Siedler sind sogenannte Puritaner, also Anhänger einer der radikal-kalvinistischen Sekten, die sich zu dieser Zeit in Großbritannien ausbreiten, dort aber verfolgt werden. Mit ihrer expansionistischen Politik, optimistischen Stimmung und viktorianischen Moral passen sie perfekt zu den Siedlerkolonien.
Zu diesen Sekten gehört auch ein Messianismus und Überbietungswettbewerb um die Rechtgläubigkeit. Schon in der Kolonialzeit kommt es zu religiösen Erweckungsbewegungen, in denen die persönliche Begegnung mit Jesus und ein wortgetreues Verständnis der Bibel im Mittelpunkt stehen. Nicht zufällig konstatierte Alexis de Tocqueville im frühen 19. Jahrhundert, in den USA sei, Zitat, die Religion mit allen nationalen Gewohnheiten und mit fast allen vaterländischen Gefühlen verschmolzen.
Ja, genau. Und dies ist die Traditionslinie, die bis zu den heutigen Evangelikalen reicht. Wobei der sogenannte christliche Nationalismus der Gegenwart ja geradezu extrem rechte Kapriolen schlägt.
Allerdings. Aber zurück ins 17. Jahrhundert. Die Siedler instrumentalisieren ihren Glauben auch für die Landnahme. Um den Ureinwohnern ihr Territorium abspenstig zu machen, greifen sie zur Legitimation des Landraubs auf Bibelzitate zurück. Das Land sei, erklärt Gouverneur John Winthrop, ein legales Vakuum, da die Indianer es sich nicht untertan gemacht hätten. Und damit sei es frei für die europäische Besiedlung.
Virginia hatte ja inzwischen durch den Tabakanbau seinen Nutzen für die Krone unter Beweis gestellt. Aber für die Tabakplantagen werden abhängige Arbeitskräfte benötigt. Um diese zu beschaffen, verlegen sich die Siedler auf den Einsatz afrikanischer Sklavinnen. Bereits 1619 bringt ein holländisches Sklavenschiff die ersten 20 Afrikaner nach Jamestown.
Ja, Annika, dazu noch ein Malcolm X Zitat.
We didn't land on Plymouth Rock. The rock was landed on us.
Zu Deutsch, wir sind nicht am Felsen von Plymouth gelandet. Der Felsen landete auf uns. Allerdings war die Sklaverei zu dieser Zeit bereits gängige Praxis in der neuen Welt. Die ersten afrikanischen Sklaven hatte man bereits 1503 in die Karibik verbracht. Seitdem waren ihnen viele Hunderttausende gefolgt. Die englischen Kolonisten fangen also nicht mit dem Sklavenhandel an, aber sie mischen dann kräftig mit.
Es gibt noch eine zweite Gruppe unfreier ArbeiterInnen zu dieser Zeit, nämlich die sogenannten Indentured Servants. Das sind mittellose Briten, später auch Iren und Deutsche, die sich gegen die Kostenübernahme der Schiffspassage nach Nordamerika auf meist 7 Jahre als Dienstpersonal verpflichten. Bis zur Revolution kommt über die Hälfte der aus Europa stammenden Menschen auf diese Weise in die Kolonien. Ab 1717 kommen dann als dritte Gruppe unfreier Kolonisten noch die Strafgefangenen hinzu.
Die Afrikaner werden von Anfang an noch schlechter behandelt als das weiße Dienstpersonal, etwa bei Fluchtversuchen. Dennoch sind die Lebens- und Arbeitsbedingungen der beiden Gruppen durchaus ähnlich. Als sie sich dann auch noch gemeinsam gegen ihre Ausbeutung zu wehren beginnen, errichten die Kolonien mit spezifischen Sklavengesetzen ein neues System der sozialen Kontrolle, in dem die Menschen strikt nach Hautfarbe getrennt werden. Theodore Allen spricht in diesem Zusammenhang von der Erfindung der weißen Rasse.
Da wir über das System der Sklaverei und den afroamerikanischen Widerstand bereits in der 5. Folge Rosa Lux History zum Thema Black Lives Matter ausführlich gesprochen haben, wollen wir das hier nicht wiederholen. Festzuhalten bleibt jedoch, dass die Siedlerkolonien neben der Vertreibung der UreinwohnerInnen von Anfang an auch auf der massenhaften Versklavung von AfrikanerInnen beruhen.
Wohl wahr. Lass uns den Blick auf die weitere Entwicklung der Kolonien richten. Auf Virginia, Plymouth und Massachusetts folgen bald weitere Koloniegründungen in Neuengland. Die englische Krone hat jedoch ein Problem, denn zwischen den Kolonien in Neuengland und Virginia haben sich derweil Niederländer und Schweden angesiedelt. Die Kolonie Neuschweden ergibt sich 1655 angesichts der militärischen Überlegenheit der New Nederland. 9 Jahre später wiederholt sich das Szenario, als New Amsterdam kampflos vor einer britischen Expedition kapituliert. Es wird anschließend in New York umbenannt.
Mit der Verdrängung Schwedens und der Niederlande verbleiben in Nordamerika 3 konkurrierende europäische Großmächte. Sucht euch mal eine Landkarte von Nordamerika im Jahr 1700 raus, dann seht ihr, neben dem Vereinigten Königreich, das den gesamten Küstenstreifen von Boston im Norden bis Charleston im Süden kontrolliert, besitzt Frankreich Quebec im Norden sowie das riesige Louisiana-Territorium im Süden und Westen. Zu Spanien gehören Florida und ausgedehnte Gebiete im heutigen Südwesten der USA. Im Zuge der Expansion zeichnen sich damit die nächsten Territorialkonflikte bereits ab.
Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts folgen weitere englische Koloniegründungen im Norden wie im Süden. Aber die Kolonien bilden kein einheitliches Territorium. Vielmehr handelt es sich um voneinander unabhängige Gebilde, die primär auf Großbritannien ausgerichtet sind und kaum formalisierte Beziehungen untereinander unterhalten. Sie haben außerdem unterschiedliche Rechtsstellungen gegenüber der Krone.
Auch die landwirtschaftlichen Strukturen unterscheiden sich grundlegend. Während in Neuengland unabhängige landbesitzende Farmer überwiegen, dominiert im Süden, ähnlich wie in der Karibik, die auf Sklaverei beruhende, exportorientierte Plantagenwirtschaft.
Darüber hinaus verändert sich die ethnische und konfessionelle Zusammensetzung der Bevölkerung. Die freien Bauern Neuenglands sind überwiegend englisch-puritanisch. Im Mittelatlantikraum siedeln, neben den verbliebenen Schweden und Niederländern, im 18. Jahrhundert dann auch viele Schotten, Iren und, insbesondere in Pennsylvania, Deutsche. Je weiter man in den Süden geht, desto weniger Weiße und desto mehr schwarze Sklaven gibt es. Es existiert in den Kolonien auch noch keine gemeinsame Identität. Man sieht sich nicht als Amerikaner, sondern als Neuengländer, Virginia und so weiter.
Hinzu kommt, dass bereits im Laufe des 17. Jahrhunderts die soziale Ungleichheit allmählich zunimmt. Im 18. Jahrhundert residiert dann in den Küstenstädten eine immer reicher werdende Elite aus Händlern, Kolonialbeamten und Plantagenbesitzern. Aber gerade in den Städten wächst auch die Armut. Daneben gibt es in den Kolonien eine robuste Mittelschicht. Immerhin rund ein Drittel der Bauern bestellt das eigene Land und in den Städten entwickelt sich das Handwerk.
In der auf Landwirtschaft basierenden vormodernen Kolonialgesellschaft ist die Zielsetzung, eigenes Land zu besitzen, nahezu universell. Vor allem die Mittellosen ziehen ins ungesicherte Grenzgebiet zu den indigenen Stämmen, in die sogenannte Frontier, um dort Land zu erwerben. Die Eliten nutzen diesen Umstand, um sich selbst bei der Landvergabe zu bereichern, aber auch dazu, soziale Spannungen, die aufgrund wachsender Ungleichheit entstehen, nach Westen abzuleiten.
Die spezifischen Bedingungen von Zeit und Raum führen dazu, dass die Ideen von Freiheit und Gleichheit mit der Praxis der Sklaverei und der sogenannten Indianerkriege regelrecht verschmelzen. Ein frühes Beispiel hierfür bietet Bacon's Rebellion von 1676. Ihr Anführer, Ned Bacon, klagt den Gouverneur an wegen ungerechter Steuern, Günstlingswirtschaft und der Monopolisierung des Biberhandels und kritisiert zugleich den mangelnden Schutz der westlichen Farmer vor den sogenannten Indianern. Die soziale Rebellion ist also gleichzeitig anti-aristokratisch und anti-indianisch.
Das immer weiter nach Westen expandierende Grenzgebiet, die Frontier, ist ein eigener, in den Geschichten aus dem wilden Westen immer wieder verherrlichter Mythos. Darin gilt die Frontier als Ort des Abenteuers und der unbeschränkten Möglichkeiten. Hier sind die staatlichen Autoritäten weit entfernt und die Bedrohungen zahlreich. Man ist letztlich selbst für den eigenen Schutz zuständig und legt deshalb großen Wert auf Waffenbesitz. Die bewaffneten Bürger bilden dann auch Milizen, die später im Unabhängigkeitskrieg eine wichtige militärische Rolle spielen werden.
Von Jahr zu Jahr kommen mehr Menschen in die Kolonien, die die Westexpansion weiter antreiben. In der Folge nehmen die Konflikte mit den UreinwohnerInnen zu. Dabei gehen die Siedler bei der Landnahme äußerst brutal vor. Dass Geschichte von den Siegern geschrieben wird, belegen amerikanische Schulbücher zum Thema. Denn man wird in ihnen nichts darüber finden, dass die Siedler in den Indianerkriegen gezielt Massaker begehen.
Ja, Annika, da gibt es extrem viele gruselige Beispiele. Die Indianerpolitik spielt dann auch eine prominente Rolle in den Kriegen der Großmächte in Nordamerika. Entscheidend ist dabei, dass die Niederlassungen der Franzosen, anders als jene der Briten, weniger Siedlungs- als vielmehr Handelskolonien sind. Das heißt keineswegs, dass die Franzosen sich wie Engel verhalten, aber sie sind doch eher am Ausgleich mit den Native Americans interessiert und gehen weniger brutal vor als die Briten oder die Spanier.
Ja, ganz genau. Und deshalb stellen viele indigene Stämme sich dann auf die Seite der Franzosen, auf die die britischen Kolonisten 1754 im Zuge der Westexpansion im Ohio-Tal treffen. Hieraus erwächst ein militärischer Konflikt, der dann eskaliert.
Ja, und wie? Er ist das Vorspiel des zwei Jahre später beginnenden Siebenjährigen Krieges, der in den englischen Kolonien Französischer und Indianischer Krieg genannt wird. Die Kämpfe erfassen dann auch Europa, die Karibik, den indischen Subkontinent, die Philippinen, Westafrika und die Weltmeere. Man kann also durchaus sagen, dass es sich um einen Ersten Weltkrieg handelt.
Ja, genau. Nach französischen Anfangserfolgen gewinnen die zahlenmäßig überlegenen Briten militärisch die Oberhand. Mit der Vernichtung der französischen Flotte Ende 1759 ist der Krieg in Nordamerika entschieden. Frankreich muss auf seine dortigen Besitzungen verzichten. Damit ist Großbritannien die unumschränkte Vormacht auf dem Kontinent.
Doch dieser große Sieg ist im wahrsten Sinne des Wortes teuer erkauft. Denn die englische Krone hat sich dafür hoch verschulden müssen. Um die finanziellen Lasten des Weltreichs neu zu verteilen, will London die Steuern und Abgaben in den Kolonien erhöhen, was dort auf Widerstand trifft. Aus diesem Interessenwiderspruch heraus spitzt sich der Konflikt zwischen der Krone und den Kolonisten zu.
Erwähnt werden muss außerdem, dass im Anschluss an den Krieg sich die Auseinandersetzungen mit den UreinwohnerInnen verschärfen. Es kommt zum Krieg mit tausenden Toten auf beiden Seiten. Großbritannien verfügt dann, dass die Kolonisten kein Land westlich des Appalachengebirges mehr besetzen dürfen. Doch diese halten sich nicht daran. Tausende ziehen über die Appalachen, um sich Grundstücke zu sichern, darunter Bodenspekulanten, zu denen auch ein gewisser George Washington zählt.
Im Grenzgebiet begehen neu formierte Siedlermilizen Massaker. Vor die Wahl zwischen dem englischen König und den Kolonisten gestellt, wenden sich die Stämme der Krone zu.
Du hast darauf hingewiesen, dass die englische Regierung, um den Staatshaushalt zu entlasten, in den Kolonien neue Zölle und Steuern einführt. Darüber und über den Interessenkonflikt zwischen Kolonien und Mutterland sprechen wir jetzt am Telefon mit Professor Michael Hochschwender, der am Amerika-Institut der Universität München lehrt. Hallo, Herr Hochschwender, schön, dass Sie bei uns sind.
Grüß Gott, vielen Dank.
Herr Hochschwender, wir sprachen gerade darüber, dass die englische Krone ab 1764 neue Abgaben in den Kolonien erhob, um die Staatskasse zu entlasten. Könnten Sie die Krise rund um das Stempelsteuergesetz von 1765 skizzieren? Was war das für eine Steuer und warum war sie so kontrovers?
Ja, die Stempelsteuer gab es in Großbritannien schon seit den 1720er Jahren und war auch da nur mit Gewalt durchgesetzt worden. Es war im Grunde eine Abgabe, die auf jede Form von Papier erlassen wurde. Das heißt, sobald man ein Papier benutzte, musste da ein Steuerstempel draufgesetzt werden. Ob das nun Spielkarten waren oder irgendwelche amtlichen Dokumente oder eine Zeitung oder was auch immer, das wurde alles besteuert. Und das Problem war aus Sicht der britischen Regierung, dass man nach dem Siebenjährigen Krieg ziemlich pleite war und gleichzeitig die Kosten für die koloniale Verteidigung in Nordamerika und der Karibik abdecken wollte, was wiederum den Einwohnern in Nordamerika nicht gefallen hat, weil die bis dahin praktisch keine Steuern bezahlen mussten. Die Steuerlast eines Briten in Nordamerika lag bei einem 1/26 der Steuerlast eines Briten in Großbritannien. Und diese Ungerechtigkeit wollte die britische Regierung eigentlich ausgleichen und gleichzeitig ihren Haushaltstopf wieder füllen.
Die Kolonisten forderten ja No Taxation Without Representation. Salopp übersetzt, keine Besteuerung ohne Mitsprache. Was bedeutete das denn konkret?
Ja, das bedeutete konkret, dass man sich an Grundsätze der ungeschriebenen britischen Verfassung hielt, dass nämlich die Steuergesetzgebung beim Parlament lag. Das Parlament in Westminster erhob den Anspruch, das imperiale Gesamtparlament zu sein und deswegen auch Gesetze und Steuern für die Kolonien erlassen zu können, während die Kolonien ja über eigene Assemblies verfügten und nun ihrerseits den Anspruch erhoben, dass einzig ihre Assemblies das Recht hätten, für sie Steuergesetzgebungen zu erlassen. Das wiederum bedeutete allerdings, dass sie keine Steuern zu erwarten hatten, weil die Assemblies prinzipiell keine Steuergesetzgebung anstrebten. Das hieß also, wenn die Assemblies die Steuergesetzgebung machen, gibt es keine Steuern, während wenn das Westminster-Parlament die Steuergesetzgebung durchführt, dann gibt es Steuern. Und im Westminster-Parlament waren die Amerikaner nicht vertreten. Sie haben offiziell zwar eine Vertretung verlangt, gleichzeitig ja immer, wenn das Angebot kam, vertreten zu sein, das abgelehnt, weil sie wussten, dass sie in diesem Parlament nie eine Mehrheit haben würden. Was wiederum bedeuten würde, dass das Parlament auch selbst nach ihrer Rechtsauffassung das Recht gehabt hätte, Steuern zu erlassen, was sie auf alle Fälle vermeiden wollten.
Aha, es ging also mehr um die Steuerfrage als um die Demokratie dabei.
Ja, es ging auch um die Demokratie, weil die Vorstellungen von Wahlen in Großbritannien, also im Mutterland und in Nordamerika unterschiedlich war. Es wählten ja vor allem Grundeigentümer und in Großbritannien machte das etwa 3% der Bevölkerung aus. Es gab Wahlkreise, da wohnte praktisch niemand drin. In Irland gab es einen berühmten Wahlkreis, der im Wesentlichen aus einer Sanddüne bestand, wo überhaupt keine Wähler wohnten. Das war für die Amerikaner nicht nachvollziehbar. Das heißt, man hatte unterschiedliche Vorstellungen von direkter Repräsentation auf amerikanischer Seite und der sogenannten virtuellen Repräsentation auf britischer Seite, wonach das Parlament, das Westminster-Parlament, virtuell das gesamte Empire vertritt.
Herr Hochgeschwender, wie kam es dann zur Boston Tea Party und welche Bedeutung besaß sie?
Die hatte dann mit dem Stamp Act, der ja übrigens auch in den karibischen Kolonien große Unruhen auslöste, vor allem in Jamaika, aber auch in Bermuda und Barbados, hatte mit dem Stamp Act selber gar nichts mehr zu tun. Die britische Regierung hatte den Stamp Act ja zurückgezogen, aber es hatte sich eine amerikanische Organisation gebildet, eine Art Geheimbund, die Sons of Liberty, dem vor allen Dingen die urbane Mittelklasse angehörte. Und in den späten 1760er Jahren kam es zu einem neuen Anlauf von Gesetzgebung, wo es dann weniger um direkte Steuern, sondern um Zölle und Abgaben ging. Und ein Bestandteil war eine Abgabe auf Tee. Und da ging es eigentlich gar nicht so sehr um Nordamerika, sondern um die Ostindische Kompanie, die dicht vor der Pleite stand. Die britische Regierung wollte die Ostindische Kompanie stützen. Auch diese Abgaben wurden weitestgehend bis auf die Teesteuer, die eine Luxussteuer war, zurückgezogen. Das Problem war allerdings, dass man im Gegenzug die nordamerikanischen Zwischenhändler entmachtete. Das heißt, die Ostindische Kompanie sollte nun ihren Tee mitsamt Abgaben direkt verkaufen. In den Sons of Liberty wiederum waren relativ viele Teehändler, wie gesagt urbane Mittelklasse, und die begannen nun mit einer Protestwelle gegen diese Ungerechtigkeit. Da spielten viele andere Dinge auch noch eine Rolle, vor allen Dingen, dass die Briten damit begonnen hatten, den amerikanischen Schmuggel mit der Karibik zu unterbinden, der ihnen immer ein Dorn im Auge gewesen war, weil während des Siebenjährigen Kriegs die Amerikaner andauernd mit den Franzosen Schmuggel getrieben hatten. Es gab Kolonien wie Rhode Island, da schätzt man, dass 80% von deren Bruttosozialprodukt auf Schmuggel zurückzuführen waren. Und in der Kombination auch noch mit Gesetzen, die die Westexpansion der Kolonien verhindern sollte, führte das zu einer Situation, in der es dann in Boston zum Ausbruch kam. Man warf nämlich tatsächlich als Indianer verkleidet Teekästen in den Hafen von Boston als Zeichen des Protests, was übrigens unter den Demonstranten sehr umstritten war, weil sie ja selber sehr von der Heiligkeit des Eigentums überzeugt waren Und es gab einige, die sagten, wir müssen freiwillig die Ostindische Kompanie entschädigen, weil wir ihr Eigentum zerstört haben.
Dankeschön. Ein bisschen kurios klingt es, aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant, einen kurzen Einblick bekommen zu haben. Vielen Dank für das Interview heute mit uns.
Ja, vielen Dank.
Immer gerne.
Professor Hochgeschwender hat ja darauf hingewiesen, dass Anfang der 1770er Jahre verschiedene Zusammenhänge gegründet werden, die die Revolution organisatorisch vorantreiben. Vor allem die Committees of Correspondence und die Sons of Liberty, die ihre Mitglieder vor allem aus dem mittleren und gehobenen Bürgertum rekrutieren. Es gibt, etwa in Boston, Philadelphia und North Carolina, aber auch eine breite Bewegung von unten, aus der unteren Mittelschicht, die das Streben nach Unabhängigkeit mit der Forderung nach sozialer Umverteilung verbindet.
Ja, der Historiker Howard Zinn schreibt, Boston sei zu dieser Zeit, Zitat, voll von Klassenhass gewesen. Wir hören jetzt dazu einen Auszug aus seiner Geschichte des amerikanischen Volkes.
Die Kolonien, so scheint es, waren Gesellschaften widerstreitender Klassen. Eine Tatsache, die in traditionellen Geschichtsschreibungen durch die gängige Betonung des externen Kampfs gegen England und der Einheit der Kolonisten in der Revolution verdeckt wird. Das Land war demnach nicht frei geboren, sondern frei oder versklavt geboren, Herr oder Diener, Grundherr oder Pächter, reich oder arm. Als Ergebnis wurden die politischen Autoritäten bekämpft, und zwar häufig, lautstark und manchmal gewalttätig. Während dieser Zeit führte England eine Reihe von Kriegen. Manche Handelsleute erwarben ein Vermögen mit diesen Kriegen, aber für die meisten Menschen bedeuteten sie höhere Steuern, Arbeitslosigkeit, Armut. Ein anonymer Pamphletist beschreibt nach König Georgs Krieg wütend die Situation. Armut und Unzufriedenheit stehen in jedem Gesicht, außer in den Mienen der Reichen, und wohnen auf jeder Zunge. Er sprach von einigen wenigen Männern, die, getrieben von Gier nach Macht, Gier nach Ruhm, Gier nach Geld, während des Krieges reich wurden. Kein Wunder, dass solche Männer Schiffe und Häuser bauen können, Farmen kaufen, ihre Kutschen, Triumphwagen aufstellen, sehr glanzvoll leben und Ruhm und Ehrenposten erwerben.
Nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem Land, wo über 90% der Bevölkerung leben, organisieren sich seit den 1740er Jahren Bewegungen der Pächter, die sich gegen die großen Landbesitzer wenden und auf Demokratisierung und sozialen Ausgleich drängen. In New Jersey und New York ebenso wie in North Carolina.
Einer der Wortführer des Aufbegehrens von unten wird der erst Ende 1774 aus England nach Philadelphia eingewanderte Thomas Paine. In seiner Schrift Common Sense spricht er sich für die Unabhängigkeit und ein demokratisches, auf die Prinzipien der Menschenrechte gründendes Regierungssystem aus. Die Schrift hat sensationellen Erfolg. Es werden 500.000 Exemplare gedruckt. Und das in einem Land, dass nur knapp 4 Millionen Einwohner, darunter fast 1 Million Sklaven, zählt.
Das britische Parlament reagiert auf die wachsenden Proteste mit Repression. Nach der Boston Tea Party wird ein Gesetzespaket verabschiedet, das die Kolonisten Intolerable Acts, also unerträgliche Gesetze, nennen. Es beinhaltet unter anderem die Schließung des Bostoner Hafens, ein Versammlungsverbot und die Immunität britischer Beamter.
Obgleich sich die Gesetze vor allem gegen Boston und Massachusetts richten, leisten die anderen Kolonien Unterstützung. Unter dem Druck der britischen Repression entwickelt sich jetzt ein Zusammengehörigkeitsgefühl, aus dem ein Nationalbewusstsein entsteht. Der Vorschlag Virginias, dass die Kolonien gegen die britische Regierung zusammenarbeiten sollen, führt im September 1774 zur Einberufung des ersten Kontinentalkongresses.
Der Kongress fordert Krone und Parlament zum Kompromiss auf, beschließt jedoch zugleich einen Boykott britischer Waren. Im April 1775 kommt es dann in Massachusetts zu ersten Zusammenstößen zwischen Kolonisten und britischen Truppen. Die im zweiten Kontinentalkongress versammelten Vertreter der 13 Kolonien votieren daraufhin für die Trennung vom Mutterland. Außerdem wird der Aufbau einer eigenen Armee, der Continental Army, beschlossen und George Washington zum Oberbefehlshaber ernannt.
Am 2. Juli 1776 folgt die Proklamation der Unabhängigkeit, die zwei Tage später in der eingangs zitierten, vom späteren Präsidenten Thomas Jefferson geschriebenen Unabhängigkeitserklärung begründet wird. In ihr werden die unveräußerlichen Menschenrechte formuliert und erklärt, warum das Volk das Recht besitzt, eine neue Regierungsform zu wählen.
Wir können hier auf die Einzelheiten des Unabhängigkeitskrieges nicht näher eingehen, wollen aber ein paar Punkte kurz festhalten. Zum einen ist nämlich die Unterstützung für die Unabhängigkeit von Großbritannien in den Kolonien keineswegs universell. Den Amerikanern stehen neben der britischen Armee auch sogenannte Loyalisten gegenüber, die, wie der Name bereits zeigt, loyal zur britischen Krone stehen und insbesondere in New York stark sind, das während des Krieges britisch besetzt ist. Diese Loyalisten werden nach dem Krieg enteignet. Dazu noch einmal Howard Zinn.
Um die Auswirkungen der Revolution auf die Klassenverhältnisse zu untersuchen, sollte man sich anschauen, was mit dem Land passierte, das man von den fliehenden Loyalisten konfiszierte. Es wurde auf eine Art und Weise verteilt, die den Revolutionsführern zweifach Gelegenheit gab, sich selbst und ihre Freunde zu bereichern und etwas Land in Parzellen für kleine Bauern aufzuteilen, um eine breite Basis der Unterstützung für die neue Regierung herzustellen. Dies sollte in der Tat charakteristisch für die neue Nation werden. Besessen von enormem Reichtum schufen sie die reichste herrschende Klasse der Geschichte und hatten immer noch genug für die Mittelklassen übrig, sodass diese als Puffer zwischen den Reichen und den Besitzlosen dienten.
Anfangs läuft der Krieg jedoch nicht gut für die Aufständischen. Die besser ausgerüstete und trainierte britische Armee ist militärisch überlegen. Zur Wende kommt es erst, als sich Frankreich ab 1778 auf Seiten der Amerikaner engagiert. Eine späte Rache für die Niederlage im Siebenjährigen Krieg 15 Jahre zuvor. Auch Spanien ergreift Partei für die Amerikaner.
Demgegenüber stellen sich die meisten indigenen Stämme und auch viele schwarze Sklavinnen auf die Seite der Krone. Das nimmt nicht Wunder angesichts des Umstandes, dass die Gefahren für sie weniger von London als vielmehr von den kolonialen Siedlern ausgehen. Die Niederlage der Briten ist daher auch eine Niederlage der Native Americans, allen voran des Stammesverbundes der Irokesen, der sich zwei Jahrhunderte lang der Übergriffe der Kolonisten hatte erwehren können. Die Kampfhandlungen enden dann im Wesentlichen 1781. Zwei Jahre später wird der Frieden von Paris unterzeichnet, mit der das Vereinigte Königreich die Unabhängigkeit seiner ehemaligen Kolonien anerkennt. Es behält aber im Norden des neuen Staates, im heutigen Kanada, seine Besitzungen.
1787 tagt dann der Verfassungskonvent in Philadelphia. Interessant ist, gerade angesichts der Unterstützung der Unabhängigkeit auch in den unteren Schichten, die soziale Komposition der 55 Delegierten. Viele von ihnen sind Juristen. Daneben gibt es Unternehmer, Fabrikbesitzer, Schiffseigner, Landspekulanten, Ärzte und Bankbesitzer, aber nur wenige Kleinbauern. Die meisten Delegierten sind Großgrundbesitzer und sehr wohlhabend. George Washington gilt als der reichste Mann des Landes. Rund die Hälfte der Delegierten sind zudem Sklavenhalter. Nicht vertreten in der Verfassungsversammlung sind Frauen, Sklaven und Männer ohne Eigentum. Damit bleiben auch ihre Interessen außen vor.
Über die Staatsform und das Regierungssystem besteht in dieser sozial weitgehend homogenen Gruppe rasch Einigkeit. Die Verfassungsväter stimmen auch überein, es mit der Demokratie nicht übertreiben zu wollen. Fast alle Bundesstaaten halten am Zensuswahlrecht fest. Demzufolge nur besitzende, steuerzahlende weiße Männer ab 21 Jahren und damit eine kleine Minderheit der Bevölkerung das Wahlrecht erhalten.
Es gibt allerdings eine kuriose Ausnahme. Denn in New Jersey dürfen zunächst auch besitzende Frauen und Afroamerikaner wählen. Mit der Einführung des allgemeinen weißen Männerwahlrechts werden sie dann 1807 ausdrücklich vom Wahlrecht ausgeschlossen.
Ja, das ist wirklich kurios. Direkt gewählt werden die Abgeordneten des Repräsentantenhauses, nicht aber die Senatoren, die bis Anfang des 20. Jahrhunderts von den Einzelstaaten bestimmt werden. Die Wahl des Präsidenten erfolgt indirekt durch ein Wahlmännerkolleg, dessen Mitglieder in den Einzelstaaten gewählt werden. Wer die Mehrheit in einem Bundesstaat erringt, erhält dort alle Wahlmänner. Dadurch kann ein Kandidat auch ohne Mehrheit der abgegebenen Stimmen Präsident werden. Was in der US-Geschichte wiederholt der Fall war, zuletzt bei der Wahl Donald Trumps 2016. Zum ersten Präsidenten der Republik wird dann George Washington gewählt.
Zu den strittigen Fragen zählt die Kompetenzverteilung zwischen dem Bund und den mächtigen Einzelstaaten. Darüber sprechen wir jetzt mit Dr. Charlotte Lerck, Privatdozentin und Geschäftsführerin des Lasky Center für transatlantische Studien an der Universität München, mit der wir telefonisch verbunden sind. Hallo Frau Lerck.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Wir freuen uns auch sehr und ich würde gleich mit der ersten Frage einsteigen, nämlich eine der großen Streitfragen des Verfassungskonvents war ja die Machtverteilung zwischen Bundesregierung und den Bundesstaaten. Wie wird denn dieser Streit ausgetragen und was ist sein Ergebnis?
Wie die Kompetenzen verteilt wurden, das war tatsächlich alles relativ vage zunächst. Also wenn man die Verfassung liest, sieht man ja auch, dass da zum Beispiel so Fragen der Bildung, was es heute als Ministerien auch gibt, das wird gar nicht explizit erwähnt, sondern es ist eher eine Liste dessen, welche Kompetenzen eben die Zentralregierung behält. Und das ist eigentlich primär das Recht, den Krieg zu erklären. Wie kommt es dazu, dass auch die Staaten zu dem Zeitpunkt schon so viel Macht haben? Das liegt in der Tat darin, dass wir natürlich 13 völlig eigenständige Kolonien haben, die sich da zusammenschließen, die zum Teil auch schon erstens ihre eigenen Unabhängigkeitserklärungen geschrieben haben und dann aber auch sich schon selbst Verfassungen gegeben haben. Das heißt, schon politisch organisiert sind, bevor sie eben sich zu diesem Verfassungskonvent zusammenschließen und dadurch natürlich auch eine ganz andere politische Elite zum Beispiel haben. Ein Teil der Entscheidung in dem Verfassungskonvent war tatsächlich, dass man die Verfassung erst in Kraft treten lassen kann, wenn mindestens 9 der Staaten zugestimmt haben. Und da werden dann eben in allen einzelnen Staaten entsprechende Versammlungen einberufen, wo beraten wird, ob man hier zustimmt oder nicht. Und in dem Kontext wird dann im Grunde so eine erste Presse-Propagandaschlacht geschlagen, denn es gab durchaus auch Stimmen, die gegen die Verfassung waren, aus unterschiedlichen Gründen. Und da kristallisiert sich dann eine Gruppe heraus, die in verschiedenen Zeitungen versuchen, Stimmung zu machen für die Verfassung. Das Ganze ist insofern interessant, als dass sie sich die Federalists nennen, wo man ja im ersten Moment denken würde, dass die eher für einen sehr föderalen Staat ist und sehr für die Rechte der Einzelstaaten. Aber das war eigentlich ein Trick, man könnte sagen, das erste Spinning. Denn einer der prominentesten Autoren ist Alexander Hamilton, der also ganz, ganz explizit eigentlich noch mehr Macht für die Zentralgewalt gewollt hätte, als es dann tatsächlich am Ende auch der Verfassungsentwurf entscheidet.
In der Unabhängigkeitserklärung wird das Streben nach Glück als Menschenrecht bezeichnet. Aber war dieses Streben nach Glück damals nicht auch eng mit der Eigentumsfrage verknüpft?
Da geht es in der Zeit vor allen Dingen um Land, was Autonomie und Unabhängigkeit bedeutete. Denn gerade in den europäischen Ländern, wo ja viele der Generationen, die die Unabhängigkeitserklärung geschrieben haben, herkamen, war natürlich das eher eine Seltenheit, dass man wirklich Land besaß. Das heißt, wir sehen hier im Grunde auch den klassischen englischen Liberalismus, Eigentum, Landeigentum gleich Freiheit, gleich Unabhängigkeit. Allerdings hat man inzwischen eben auch andere Strömungen noch identifiziert, die da eine Rolle spielten. Nicht zuletzt der Republikanismus, also diese Vorstellung einer Möglichkeit der Partizipation. Zur damaligen Zeit lag das natürlich auch noch sehr stark am Besitz. Das heißt, es gab lange Zeit, wie auch in Europa, Gesetze, die gesagt haben, ja, politische Macht hat eigentlich derjenige, der Eigentum hat. Das wurde dann mit der Zeit anders definiert. Inzwischen, vor allen Dingen dann eben im späten 19. und 20. Jahrhundert, hat das ja dann auch so eine emanzipatorische Macht entwickelt, diese Vorstellung, dass man eben sich selbst befreien kann, auch aktiv nach seinem Glück streben, das eben nicht unbedingt ein materielles sein muss. Aber aufgrund der politischen Strukturen, die damals bestanden, war Eigentum die Grundlage auch von politischer Macht und damit natürlich auch daran geknüpft, sein Glück zu finden.
Danke nochmal für den Deep Dive in die Formulierung Streben nach Glück. Das ist ja überhaupt nicht selbsterklärend, wenn man das heute liest. Kommen wir zur letzten Frage. Warum werden die amerikanische Revolution und ihre Anführer in der Popkultur bis heute, ich formuliere mal vorsichtig, so unkritisch gesehen?
Man muss natürlich erstmal sagen, es ist ein ganz klassischer Gründungsmythos und da muss man auch ganz bewusst diesen Begriff des Mythos nehmen, der ja auch eine ordnende Funktion hat, eine Identifikationsfunktion. Die dominanten Narrative, die gehen im Grunde zurück bis auf die Zeit unmittelbar nach der Unabhängigkeit, wo es eben darum ging, das sogenannte Nation Building, also dass man sich da als Nation versteht und damit eben diesem historischen Ereignis der Revolution sowie die zentralen Akteure so eine Art Landesvaterfunktion bekommen. Also vor allen Dingen für George Washington spielte das im 19. Jahrhundert eine große Rolle. Und dann nach dem Bürgerkrieg haben sie sozusagen nochmal eine Bestätigung dieses Mythos, weil eben die Tendenz war, sich zurückzubesinnen auf eine Zeit vor dem Konflikt, also um die Einigkeit wiederherzustellen. Und dadurch haben sie eine sehr, sehr mächtige Narrative, die sich entwickelt haben im Laufe des 19. Jahrhunderts und im Grunde im 20. Jahrhundert immer wieder neu aufgegriffen und neu interpretiert werden, aber dadurch ja letztlich auch immer wieder neu bestätigt. Und wenn man sich heute den politischen Diskurs anschaut in den USA, sieht man ja auch, dass in einer doch sehr polarisierten politischen Landschaft beide Seiten sich auf diese Gründungszeit berufen. Gleichzeitig haben wir ja vor allen Dingen in der jüngeren Zeit gesehen, dass eine sehr, sehr starke Aneignung dieses Narrativs von rechts stattfindet. Das ist ein größerer Diskurs, der auch schon seit den 80er Jahren in den USA sich breit macht. Das ist vor allen Dingen eine jüngere Tendenz, wo eben die Revolution sehr stark appropriiert wird. Aber gleichzeitig haben wir dann sowas wie das Musical Hamilton, was ganz, ganz stark politisch auf der anderen Seite steht und trotzdem aber eigentlich ein klassisches Gründervater-Narrativ ist.
Schön, dass Sie auch nochmal darauf hingewiesen haben, dass sowas wie eine Heiligsprechung stattfindet, ein Einfrieren der ideengeschichtlichen Vorstellungen, die auf die heutige Zeit übertragen werden. Man kennt das ja aus der Rechtsprechung, ne? Supreme Court, wo es darum geht, das, was die Gründerväter gewollt haben, das müssen wir heute noch tun. Und das ist natürlich, sagen wir es mal vorsichtig, eine kreuzreaktionäre Vorstellung. Ja, vielen Dank, Frau Lerk.
Vielen Dank, ja, es war spannend.
Vielen, vielen Dank. Einen schönen Tag noch Ihnen.
Danke gleichfalls. Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.
Die zweite große Streitfrage betrifft die Berechnung der Sitzzuteilung im Repräsentantenhaus. Man ist sich zwar einig, dass die Bevölkerungszahl als Grundlage dienen soll. Umstritten bleibt aber die Frage, ob die Sklaven mitgezählt werden sollen. In dieser Debatte knallen die Interessen der sklavenhaltenden Staaten im Süden auf die Interessen der nördlichen Staaten, in denen es kaum Sklaven gibt. Der Kompromiss lautet schließlich, dass die Sklaven als 3/5 Menschen eingerechnet werden sollen. Diese Regelung begünstigt die Sklavenhalterstaaten massiv.
Ja, Albert, es ist deshalb auch kein Wunder, dass die meisten Präsidenten vor dem Bürgerkrieg Sklavenhalter aus dem Süden sein werden. Umstritten ist auch die Frage des Sklavenhandels. Benjamin Franklins Vorstoß, diesen zu verbieten, scheitert am Widerstand der Sklavenhalter. Als Kompromiss wird vereinbart, dass der Sklavenhandel 20 Jahre später, also 1807, beendet werden soll.
Ja, die Verfassung ist insgesamt ein Kompromiss zwischen den Interessen der Sklavenhalter im Süden und jenen der Besitzenden im Norden. Der Blick auf die Verfassung und die ihr zugrunde liegenden ökonomischen Interessen zeigt, dass es den Verfassungsvätern in erster Linie darum geht, ihre Privilegien zu sichern. Dies illustriert den eigentümlichen Charakter der amerikanischen Revolution. Denn durch sie gelangt keine neue Klasse an die Macht. Vielmehr schüttelt eine bereits privilegierte Klasse die koloniale Vormundschaft ab.
Auf dem Konvent wird auch gefordert, eine Bill of Rights, das heißt einen Grundrechtekatalog, in die Verfassung aufzunehmen. Doch dieser Vorschlag findet keine Mehrheit. Die Bill of Rights wird erst später aufgrund von Protesten der Verfassung hinzugefügt, in Form von 10 sogenannten Amendments, Zusatzartikeln, in denen etwa die Redefreiheit, das Recht auf Waffenbesitz und der Schutz vor staatlicher Willkür festgeschrieben werden. Mit der siegreichen Revolution und dem 1803 erfolgenden Erwerb des Louisiana-Territoriums steht den Siedlern der Weg nach Westen weit offen. In den nächsten Jahrzehnten treten immer neue Staaten den USA bei. Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es bereits 33 Bundesstaaten. Ende des Jahrhunderts sind es dann 45.
Ja, während die europäischen Mächte Kolonien in Übersee gründen, kolonisieren die USA den nordamerikanischen Kontinent. In der Tat erreicht die Gewalt gegen die Native Americans mit der Siedlerbewegung des 19. Jahrhunderts ihren Höhepunkt. Dass die Innenpolitik beherrschende Thema aber bleibt die Sklaverei. Die Macht der für den kapitalistischen Weltmarkt produzierenden Baumwollplantagenbesitzer wird erst im Bürgerkrieg von 1861 bis 65 gewaltsam gebrochen.
Ja, allerdings wird in den ersten Jahrzehnten nach der Staatsgründung zugleich auch das Wahlrecht schrittweise, zunächst auf alle weißen Männer, ausgeweitet. Wir wollen jetzt abschließend ein paar Schlaglichter auf die Außenpolitik des neuen Staates werfen. Dazu begrüßen wir hier im Studio Dr. Thomas Greven, der als Privatdozent am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien der FU Berlin tätig ist. Hallo Thomas, willkommen im Studio.
Hallo.
Hallo auch von mir, Thomas. Ich freue mich, einen früheren Kollegen begrüßen zu dürfen und komme gleich zur ersten Frage. Von 1812 bis 15 kommt es zu einem weiteren britisch-amerikanischen Krieg. Kann man sagen, dass die Unabhängigkeit eigentlich erst 1815 gesichert wird?
Einerseits streiten sich die Historiker immer noch darüber, was diesen Krieg ausgelöst hat und auch wer ihn gewonnen hat, ob irgendjemand ihn gewonnen hat. Verloren haben vor allen Dingen die Native Americans. Aber der Krieg wird tatsächlich als zweiter Unabhängigkeitskrieg betrachtet, ja, also das Second War of Independence. Deswegen kann man das schon sagen. Insbesondere in den Neuengland-Kolonien gab es halt doch noch sehr viele, die noch Bindungen an Großbritannien verspürt haben. Das hat sich dann alles geklärt. Auch das Parteisystem wurde nochmal durcheinander geruckelt und die Kräfte sozusagen für die Vereinigten Staaten wurden gestärkt. Und manche gehen so weit zu sagen, dass die USA auch diese außenpolitischen Konfrontationen benutzt haben, auch absichtsvoll benutzt haben, um die eigene Identität zu stärken. Also ein zweiter Unabhängigkeitskrieg, der im Prinzip die Abgrenzung zu den verbliebenen britischen Kolonien klarstellt und auf der anderen Seite eben eine Stärkung der amerikanischen Identität. Also insofern kann man gleich zweifach sagen, dass vielleicht, ja, hier ist die Unabhängigkeit dann vollendet.
Wenn heute über die US-Politik gesprochen wird, trifft man oftmals auf die sogenannte Monroe-Doktrin von 1823. Worum geht es dabei?
Ja, also die USA hatten sich ja eigentlich sehr explizit aus der internationalen Politik, aus den Irrungen und Wirrungen Europas heraushalten wollen. Gleichzeitig aber sollte mit der Monroe-Doktrin signalisiert werden, dass sich die Europäer eben auch aus der amerikanischen Hemisphäre heraushalten sollen. Das kann man einerseits fast wie ein antikolonialistisches Statement lesen, dass man halt gesagt hat, hier nach den verschiedenen Unabhängigkeitserklärungen und Unabhängigkeiten lateinamerikanischer Kolonien Spaniens, die waren noch nicht alles abgeschlossen, aber dass eben auch zukünftig die Europäer sich raushalten sollen aus der westlichen Hemisphäre. Gleichzeitig war aber klar, die USA hatten überhaupt nicht die Kapazitäten, um so eine Monroe-Doktrin durchzusetzen. Nach dem Krieg von 1812 wurde das Militär sofort eigentlich wieder heruntergestuft. Das heißt, man hatte eigentlich nach wie vor keine Standing Army von irgendeiner Bedeutung. Auch die Marine war nach wie vor schwach. Aber über Zeit ist dann diese Monroe-Doktrin eben auch aktivistisch interpretiert worden. Die USA haben im Laufe des 19. Jahrhunderts dann auch immer wieder in lateinamerikanische Verhältnisse eingegriffen. Manchmal einfach auch mit dem Argument, dass sie eingreifen müssen, damit nicht Europäer eingreifen. Gerade wenn es zu Verschuldungssituationen kam und dann befürchtet wurde, dass Europäer dann hier ihr Geld eintreiben. Das Wichtigste ist vielleicht, dass die Monroe-Doktrin auch ein Teil der sogenannten Manifest Destiny ist. Das heißt also der gottgegebenen Bestimmung, dass man sich diesen Kontinent zu eigen macht. Das ist nämlich etwas, wozu die USA dann militärisch und wirtschaftlich in der Lage waren, nach Westen zu expandieren, also sozusagen die USA zu vergrößern. Und wenn man so will, kann man ja auch da sagen, dass man eben über die Monroe-Doktrin bei der Ausübung dieser Manifest Destiny, dass einem die Europäer dann da auch nicht bei stören.
Manifest Destiny, ne, die göttliche Vorsehung, dass die Amerikaner sich den Kontinent zu eigen oder untertan machen sollten, hast du erwähnt. In die Richtung würde ich auch die letzte Frage stellen. Welche Rolle spielte in diesem Zusammenhang denn, also für die weitere Entwicklung der USA insbesondere, der Krieg gegen Mexiko in den 1840er Jahren?
Ja, der ist einmal dann im Ergebnis eben eine Erfüllung dieser Manifest Destiny, weil man sich über diesen Krieg dann einen großen Teil des mexikanischen, ehemals mexikanischen Territoriums aneignet. Das vergrößert die USA ganz erheblich. Wo ich mich mal mit beschäftigt habe, ist die Frage der War Powers, wo in dem mexikanisch-amerikanischen Krieg so ein gewisser Vorbote gesehen werden kann des Vietnamkriegs auf eine merkwürdige Weise. Die Grenze zwischen USA und Mexiko war eben umstritten und man verhandelte eigentlich. Aber der Präsident zu der Zeit, Polk, schickte dann eine kleine Militäreinheit über die Grenze in dieses umstrittene Territorium, was die Mexikaner als Invasion angesehen und sich entsprechend gewehrt haben, womit Polk dann in Washington wieder Kriegsstimmung machen konnte. Das heißt, er als Interpreter in Chief, also als derjenige, der quasi die Ereignisse der Welt für die Kongressmitglieder und auch für die amerikanische Öffentlichkeit interpretierte, hat das dann ausgenutzt, um zu sagen, mehr oder weniger, ich spitze das jetzt etwas zu, wir werden angegriffen. Und wir müssen uns jetzt verteidigen. Und darüber konnte eben ähnlich wie dann später Lyndon B. Johnson im Gulf of Tonkin so eine militärische Auseinandersetzung quasi provoziert werden, um dann in der Lage sein zu können, zu sagen, wir müssen uns jetzt verteidigen, womit man dann die entsprechende Kongressabstimmung erleichtert.
Vielen Dank, das war spannend. Auch der Vergleich nochmal mit dem Vietnamkrieg, da sind wir schon nicht in der Gegenwart, aber doch in der näheren Vergangenheit angekommen. Auch für die Hinweise nochmal, dass ja der Krieg die Ausdehnung nach Südwesten begünstigt für die USA und praktisch die, sag ich jetzt mal, die koloniale Expansion auch ermöglicht in diese Räume. Vielen Dank, Thomas.
Vielen Dank, Thomas. Schön, dass du bei uns warst und uns einen kurzen Einblick in die Geschichte gegeben hast.
Sehr gerne.
Die Geschichte der USA im 20. und 21. Jahrhundert folgt den Pfaden, die bereits in den Kolonien beschritten und in der amerikanischen Revolution befestigt wurden. Wirkmächtig bleibt der den Siedlergesellschaften zutiefst eingeschriebene Widerspruch. Aus Sicht der europäischen Einwanderer stehen die USA für den amerikanischen Traum, für die Verheißung eines neuen Lebens, das frei ist von den tradierten Hierarchien einer Ständegesellschaft ohne König, mit Freiheitsrechten und einer zunehmend demokratischen Mitwirkung am Gemeinwesen. Aber für die afroamerikanischen Sklavinnen, die in Ketten ins Land kamen, und für die UreinwohnerInnen, ist dieselbe Geschichte ein Albtraum.
Der schwedische Ökonom Gunnar Myrdal spricht hier vom amerikanischen Dilemma. Es resultiert aus dem eklatanten Widerspruch, dass in der Unabhängigkeitserklärung Leben, Freiheit und das Streben nach Glück als unveräußerliche Rechte definiert werden, in der Wirklichkeit aber eben nicht für alle Menschen gelten.
Seiner Sichtweise folgt die liberale Erzählung, der zufolge die Revolution vielleicht kein universalistisches Projekt gewesen sei, aber doch ein solches in Gang gesetzt habe. Die US-Geschichte sei daher von erfolgreichen Kämpfen für den Einschluss bzw. die Gleichberechtigung zuvor ausgeschlossener Gruppen gekennzeichnet. Und wenn man etwa die schrittweise Ausweitung des Wahlrechts betrachtet, stimmt das ja auch.
Ja, das stimmt. Nur wird in dieser Erzählung der systemische Aspekt unterschlagen. In der amerikanischen Folklore wird die Revolution zuvörderst ideengeschichtlich interpretiert. Und die rechtliche, nicht aber die soziale Gleichstellung in den Mittelpunkt gerückt. Dabei fällt unter den Tisch, dass der Ausschluss bestimmter Gruppen eine handfeste materielle Basis hatte und dass der soziale Ausschluss dieser Gruppen sich fortsetzen wird, solange diese materielle Basis nicht zu deren Gunsten verändert wird. Darunter leidet das Land und leiden vor allem die Betroffenen bis heute.
Ich würde dem noch hinzufügen, dass in der liberalen Erfolgsstory übersehen wird, dass das Rad der Geschichte auch wieder zurückgedreht werden kann, also nicht einfach alles immer besser wird. Das kann man ja in der gegenwärtigen US-Politik gut beobachten.
Ich sag mal, die USA waren bei ihrer Gründung das in vielerlei Hinsicht progressivste Land der Welt. Aber sie waren eben auch die fortschrittlichste Sklavenhaltergesellschaft der damaligen Welt.
Das nehme ich jetzt mal als Schlusswort, Albert. Wir hoffen, es hat Ihnen und euch wieder Spaß gemacht. Allen, die mehr über die US-Geschichte lernen möchten, empfehlen wir noch die 5. Folge dieses Podcasts, in der es um Black Lives Matter und die Geschichte des amerikanischen Rassismus geht.
Hinweisen wollen wir noch darauf, dass ihr diesen Podcast auch abonnieren könnt. Und ihr könnt uns folgen auf Instagram unter rosalux_history.
Jetzt sagen wir aber Tschüss.
Ciao, ciao.